Nach meinem Abitur war meine erste Ausbildung beim Militär. Das war damals, als ich noch nicht gläubig war, so aus meiner Sicht eine gute Entscheidung. Und da war ich dann eben und habe meine Ausbildung angefangen. Und eigentlich musste man beim Militär immer wieder eines üben: die Alarmsituation. Das heißt, wenn man alarmiert wurde, musste man so schnell es ging vorbereitet sein und dann eben entsprechend bereit sein. Naja, wie sah das so aus? Ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Entscheidend für dieses Training war eigentlich hier schon mal das, was der Soldat Spind nennt. Der sah dann so oder so ähnlich aus, von außen etwas unscheinbar. Wichtig ist aber, wie das innen drin aussieht. Und da muss alles seine Ordnung haben. Also da stellt man nicht die Sachen irgendwo hin oder hängt sie irgendwo auf, sondern auf der rechten Seite das, auf der linken Seite das. Die Hemden werden schön gefaltet. Man nimmt ein Blatt Papier und nimmt es hinein, damit das alles ganz akkurat aussieht. Und dieser Spind wird natürlich immer wieder kontrolliert. Hier natürlich ein Bereich, der auch sehr wichtig ist. Auch das Essgeschirr muss natürlich blitzeblank sein. Da gibt es einen Stubenappell und man sieht auch auf dem Spind drauf sind verschiedene Dinge, der Stahlhelm und so weiter und so weiter. So sah das dann ungefähr aus. Das habe ich gelernt 3 Monate lang. Das heißt, wenn eine Alarmsituation war, meistens mitten in der Nacht, musste man manchmal ohne Licht sich anziehen, den Spind aufmachen, die entsprechenden Sachen rausholen und rauslaufen, um eben bereit zu sein. Nun, in der Grundausbildung habe ich gelernt, dass das, was man dort an der Tür rechts sieht, die Gasmaske oder beim Militär heißt das ABC-Schutzmaske, dass die immer oben auf dem Spind direkt in der Tasche drin ist und man nur die Tasche nimmt und sie sich dann eben überhängt und hat dann alles dabei, wenn ein Alarm mit Gas oder so ausgelöst wird. Und dann kam ich in meine Einheit nach 3 Monaten Grundausbildung und da sagte der Ausbilder, nein, das ist nicht so gut. Diese ABC-Schutzmaske muss durchlüftet werden, also ist sie nicht mehr in der Tasche, sondern man hängt sie innen in den Schrank hinein. Naja, keine große Sache. Und so erlebte ich die ersten Wochen in meinem Heimatbataillon, wo ich dann einige Jahre letztlich war. Nun, und nach einigen Tagen, gar nicht überraschend, kam die erste Alarmsituation. Alarm! Und man musste aus den Betten, wir waren ja zu 6 im Zimmer, und musste schnell auf seinem Alarmstuhl eben die Uniform anziehen, den Spind auf, die Sachen umhängen, anhängen, rauslaufen, antreten und dann möglichst schnell in den Wald, wo man dann eben gefordert wurde mit Hinterhalt und Lichtblitz. Und der Kommandeur, der dann kam und diese Übung leitete, löste dann einen ABC-Alarm aus. Naja, und das war sofort klar. Die Hand ging schon automatisch auf die linke Seite. Die Tasche wurde aufgetan. Der Griff ging in die Tasche, um die ABC-Schutzmaske rauszuholen und sie überzuziehen. Und ich griff in meine Tasche und die Tasche war leer. Ja, wo war meine ABC-Schutzmaske? Und da fiel es mir ein, sie hing noch in meinem Spind. Denn ich hatte mich nicht gut vorbereitet. Es war noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich eben die ABC-Schutzmaske in die Tasche nehmen muss, bevor ich die Tasche umhänge und rauslaufe. Naja, und wer sich ein bisschen Militärsituation vorstellen kann, kann ein Stück weit nachvollziehen, was jetzt geschah. Rings um mich herum, hunderte von Soldaten, Mannschaftsdienstgraden, Unteroffiziere, Offiziere hatten ihre ABC-Schutzmaske auf, nur einer, nämlich ich, der Offiziersanwärter Berger, hatte seine Maske nicht dabei. Und das wurde sehr schnell deutlich. Und ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, das habe ich nicht so schnell vergessen. Und es wurde mir sehr stark eingeprägt, immer erst die Maske zu nehmen und sie in die Tasche zu tun, bevor es losgeht. Ich war nicht gut vorbereitet. Nun, seit einigen Wochen erleben wir ja Monaten, jetzt schon über ein Jahr, spannende Zeiten. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, sind wir vorbereitet auf diese Zeiten? Und ich denke hier an ein Wort der Bibel, Jesus selbst scheint es sehr wichtig zu sein, denn in seiner sogenannten Endzeitrede, Endzeitpredigt, geht er auf verschiedene Zeichen ein. Und er sagt, diese Zeichen machen deutlich, dass meine Ankunft, meine Wiederkunft immer näher rückt. Und wenn ich hier mal zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium lesen darf, in Kapitel 21, wo uns unter anderem ja diese Endzeitrede berichtet wird, finden wir hier gerade in Lukas etwas ganz Besonderes. Lukas Kapitel 21, Verse 11 und 12. Und es heißt hier: Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen, aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen. Also Jesus vor mehr als 2000 Jahren oder etwa 2000 Jahren spricht davon, dass wir als gläubige Menschen auf Zeichen achten sollen, die deutlich machen, dass seine Wiederkunft immer näher rückt. Und er hat hier verschiedene Dinge, die er erwähnt, unter anderem Seuchen. Nun, es gab schon mehr Seuchen innerhalb der Menschheitsgeschichte und wir haben uns ja sicherlich alle ein Stück weit damit beschäftigt, spanische Grippe und so weiter. Und wir erleben ein Phänomen, das es so ja bisher noch nicht gab. Soll uns das deutlich machen, dass die Wiederkunft Jesu näher rückt? Und Jesus sagt dann direkt danach, sie werden Hand an euch legen, sie werden euch verfolgen. Nun, als Christen sind wir bekannt für dieses besondere Symbol, das Kreuz. Und es gibt sicherlich kein deutlicheres Symbol, das Verfolgung deutlich macht. Jesus wurde verfolgt, letztlich verurteilt, hingerichtet, gequält. Er starb für uns Menschen, das ist das Evangelium. Und er und seine Jünger und die, die ihm in späteren Jahrhunderten nachfolgten, erlebten immer wieder auch Verfolgung. Kann es sein, dass eine neue Zeit der Verfolgung ganz nahe ist? Das ist die Frage, über die ich ein bisschen nachdenken möchte heute in dieser Zeit der Predigt. Und ich habe diese Predigt überschrieben: Fluchtrucksack schon gepackt? Kommt eine neue Zeit der Verfolgung auf uns zu? Denn wenn wir schauen, was um uns herum passiert, merken wir, unsere Welt hat sich doch verändert in den letzten Monaten. Keiner von uns, glaube ich, hat bisher in seinem Leben erlebt, wie schnell die Rechte der Bürger in unserem westlichen Europa eingeschränkt, ja sogar genommen werden. Wir merken, dass immer weniger Menschen immer mächtiger werden und dass die Mächtigen somit immer mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben. Und sie sparen hier und da nicht, etwas einzusetzen, was man schon landläufig jetzt eben Fake News nennt. Wie viel Vertrauen können wir haben in diejenigen, die die Welt regieren, die Mächtigen? Wir merken auch, denke ich, dass die Medien immer mehr Macht bekommen, dass sie das Denken doch sehr stark steuern und beeinflussen. Wir merken, dass die Technik immer mehr Einfluss auf unser Leben hat. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass zwar nicht in der Endzeitrede Jesu, aber im letzten Buch der Offenbarung auch davon berichtet wird, dass eine Zeit kommen wird, in der man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann. Und ich weiß, vor einigen Jahrzehnten hat man sich überlegt, wie kann das überhaupt gehen? Nun, heute haben die meisten von uns ein Smartphone. Und es ist ein leichtes, sie zu orten, ihr Bewegungsprofil zu erstellen, wo sie gerade sind. Der bargeldlose Zahlungsverkehr nimmt zu. Heute sind die technischen Möglichkeiten, der Rahmen ist geschaffen dafür, dass ein Kaufen und Verkaufen ganz schnell nicht mehr möglich sein kann. George Orwell hat schon vor einigen Jahrzehnten ein lesenswertes Buch geschrieben, dem er den Titel gab 1984. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht. Er hat diesem Buch den Titel gegeben 1984, weil er es 1948 veröffentlicht hat. Und er hat die beiden letzten Zahlen einfach rumgedreht, weil er in diesem Buch eine Vision für die Zukunft entwickelt von einer gläsernen Gesellschaft. Big Brother is watching you. Und er dachte sich, naja, wenn ich aus 48, 84 mache, vielleicht sind wir dann schon so weit. Heute ist das Jahr 2021. Erleben wir, dass Überwachung vielleicht schon längst da ist? Vor einigen Wochen habe ich angefangen, im Internet ein bisschen zu recherchieren über Photovoltaikanlagen für mein Hausdach. Und ich staune, dass ich auf irgendwelchen Seiten bin und an der Seitenlinie poppen dauernd Werbungen von Photovoltaikanlagen auf. Vor einigen Wochen haben wir einen guten Freund besucht und er hat in seinem Wohnzimmer eine Alexa. Und wir haben die Alexa die Frage gestellt: Alexa, hörst du gerade zu, was wir gerade bereden, was wir tun? Und es war eine interessante Antwort, die Alexa gab, dass sie das nicht tut. Aber sie reagierte. Oder dann gibt es diese Geschichte, die ja schon ein bisschen Wahrheit enthält, die vor einigen Tagen durch das Netz ging, von diesem alt gewordenen Vater, der in Chicago lebt. Vielleicht ist das auch schon bekannt, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach als Illustration noch dazugeben. Und dieser alt gewordene Vater, der schwach ist und krank ist, hat einen kleinen Garten und seine größte Freude wäre es, noch einmal in seinem Garten Kartoffeln anzupflanzen. Aber er ist ganz allein, er kann es nicht mehr und sein Sohn Ahmed studiert im fernen Frankreich in Paris. Und so schickt dieser Vater eine Mail an den Sohn und schildert ein bisschen seine Situation und sagt: Ach Ahmed, wenn du doch da wärst, du könntest mir helfen, den Garten nochmal umzugraben. Und dann könnten wir nochmal Kartoffeln anpflanzen. Das wäre so mein Traum. Am nächsten Tag bekommt er eine Antwort von seinem Sohn Ahmed. Und Ahmed schreibt ihm: Vater, rühr den Garten nicht an. Dort habe ich eine Sache versteckt, die nochmal ganz wichtig werden wird. 6 Stunden vergehen. Es klopft an der Tür dieses alten Manns in Chicago. FBI, CIA, Teile der US Army stürzen in das Haus hinein und durchsuchen den Garten Zentimeter für Zentimeter und finden nichts und ziehen voller Enttäuschung wieder ab. Wieder meldet sich der Sohn Ahmed aus Paris per Mail: Hallo Fati, ist der Garten jetzt umgegraben? Und der Vater freut sich, weil er nun doch noch seine Kartoffeln anpflanzen kann. Wie sieht es aus? Wer hört mit? Wer sieht mit, wenn wir bestimmte Dinge tun oder auch nicht tun? Und dann scheint mir, ist da noch so ein besonderes Momentum, das gerade so auch innerhalb der christlichen Gemeinde deutlich wird. Die Corona-Zeit ist eine Zeit, die die Einheit innerhalb der Gläubigen vergrößert hat. Nein. Es ist, glaube ich, eine Zeit, so erlebe ich es, wo viele Fragen, Meinungen eher eine Zerreißprobe darstellen, wie wir als gläubige Menschen auch damit umzugehen haben. Und ich stelle auch fest, manches von dem, was die Bibel sagt, ist auch noch zukünftig. Wenn in der Offenbarung von einer Vereinigung von Kirche und Staat auch im globalen Sinn die Rede ist, dann glaube ich, das ist noch nicht in der Gegenwart. Also wir leben in spannenden Zeiten. Von daher nochmal die Frage: Fluchtrucksack schon gepackt? Kommt eine erneute Verfolgung der Nachfolger Jesu auf uns zu? Naja, und wenn ich bei diesem Bild des Rucksacks, das mir aus dem Militär ja wohl bekannt ist, bleibe, ich erinnere mich noch gut, einmal haben wir mit diesem Rucksack auf dem Rücken eine 100 Kilometer Durchschlageübung gemacht und der Rucksack war deutlich schwerer als meiner hier. Da überlegt man schon genau, was man mitnimmt. Naja, beim Militär muss man nicht überlegen. Da wird es einem vorgeschrieben, wo der Schlafsack und das Essgeschirr und so weiter ist. Aber stell dir vor, du würdest 100 Kilometer marschieren müssen. Was würdest du mitnehmen? Was würdest du einpacken in deinen Fluchtrucksack? Darüber möchte ich jetzt mit dir nachdenken. Und dabei möchte ich feststellen, dass die Situation der Verfolgung, von der Jesus ja auch hier in Matthäus gesprochen hat, eine Situation ist, die nicht nur in der Vergangenheit war oder in der Zukunft, sondern auch gegenwärtig ist. Und wenn ich nochmal das Wort Jesu in der Bergpredigt aufschlage, Matthäus 5, dann sollten wir uns auch mal wegdenken, dass diese Zwischenüberschriften hier ursprünglich eigentlich nicht da waren. Sondern Jesus sagte, ich lese nochmal Matthäus 5, Vers 12 und gleich zu Vers 13. Ich fange Vers 11 an. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen, verfolgen und reden allerlei Übels gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Und wenig später sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Also gerade auch dann, wenn wir als Nachfolger Jesu Einschränkungen erleben, Verfolgung ein Stück erleben, vielleicht sind wir dann besonders Licht der Welt und Salz der Erde. Und dieses Phänomen der Verfolgung ist, wie gesagt, nicht nur Vergangenheit und Zukunft. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich zusammen studiert habe auf den Philippinen. Er ist Schulleiter in Myanmar, in Burma. Ich habe ihn vor einigen Jahren dort besucht. Er ist mit Teilen der christlichen Gemeinde dort im Dschungel seit einiger Zeit. Ich las einen Bericht von Open Doors vom März 2021. Da wird gesagt, dass gerade in der Gegenwart 3,4 Millionen Christen weltweit verfolgt werden. Nein, nein, nein. 34 Millionen Christen gegenwärtig verfolgt werden. Nein. Der Bericht sagt, heute in unserer Gegenwart werden 340 Millionen Christen weltweit verfolgt. Fluchtrucksack schon gepackt. Kommt eine erneute Verfolgung auf uns zu? Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass sich diese Anfeindung gläubigen Menschen gegenüber, ein Stück Verfolgung, wie ein roter Faden durchzieht. Vom Alten über das Neue Testament, auch in die Kirchengeschichte hinein. Ich habe in den letzten Tagen ein Buch abgeschlossen, das ich schon lange, lange lesen wollte, aber es gab irgendwie nie die Zeit. Jetzt habe ich sie gefunden. Es ist das Buch mit dem Titel Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn. Er ist Literaturnobelpreisträger 1970 geworden und er beschreibt seine eigene Erfahrung, seine eigenen 8 Jahre in einem der Hunderten von Lagern, von Straflagern innerhalb der ehemaligen Sowjetunion. Er erzählt davon, dass dieses System, Menschen wegzusperren, die anders geglaubt haben, vor allen Dingen die gläubig waren, seit der Oktoberrevolution bis in die 60er Jahre und vor allen Dingen von den 8 Jahren, wo er selbst unschuldig Gefangener dort war. Es ist ein lesenswertes Buch und ich habe versucht, einiges herauszunehmen, was, glaube ich, auch zusammenhängt mit unserem Thema, wenn wir die Bibel anschauen. Und in diesem Buch Archipel Gulag schreibt er auf Seite 24, Zitat, ein Mensch, der innerlich nicht auf Gewalt vorbereitet ist, wird dem Gewalttäter gegenüber stets den Kürzeren ziehen. Und er macht diese Aussage so im Zusammenhang, dass er sagt, es gab Hunderte, Tausende von Verhaftungen, meistens nachts, ganz überraschend. Die Geheimpolizei kam ins Haus, hat die Leute einkassiert, die konnten kaum reagieren. Und so stellt er fest, ein Mensch, der innerlich nicht auf Gewalt vorbereitet ist, wird dem Gewalttäter gegenüber stets den Kürzeren ziehen. Und ich lege die Betonung hier auf diesen Aspekt der Vorbereitung. Mein Eindruck ist, das ist das große Anliegen Jesu in seinen Endzeitreden. Sagt, achtet auf die Zeichen. Seid vorbereitet und nicht überrascht, nicht unvorbereitet. Die letzten Entwicklungen werden sehr schnell gehen. Da wird man an den Gefühlen arbeiten. Da wird es auch mächtiges Wirken von Satan geben. Wunder! Bin ich darauf vorbereitet? Glaube ich an dieses Wort Jesu, dass es bald sein kann, dass Dinge passieren, die ich mir nicht erklären kann, wo vielleicht Tausende hinlaufen und begeistert sind, weil Kranke gesund werden, weil vielleicht Tote auferstehen? Die Bibel erzählt uns, dass Satan immer wieder versucht hat, Gott nachzuahmen. Und wenn wir an die Zeit in Ägypten denken, auch mit manchem Erfolg bis zu gewissen Grenzen. Vorbereitung. Wenn ich nochmal an die eingangs geschilderte Erfahrung beim Militär denke, ich war nicht vorbereitet Und einen guten Aspekt, finde ich, hatte das Militär. Vorbereitung war ein ganz zentraler Punkt. Und wenn ich an Jesus denke, scheint es mir nicht zufällig, dass am Ende sozusagen der Endzeitrede im Matthäusevangelium Kapitel 24 er 5 Gleichnisse erzählt, 5 kleine Geschichten, die eigentlich ganz praktische Antworten geben, wie kann ich mich vorbereiten? Und da ist am Anfang von Kapitel 25 das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Das erinnert, daran kann sich sicherlich der ein oder andere erinnern, der bibelkundig ist. Naja, und es ist eben so, 5 dieser Jungfrauen werden müde, schlafen ein und 5 sind gut vorbereitet, die bleiben wach. Ah nein, so ist das Gleichnis nicht. Alle 10 schlafen ein. Alle 10 sind Jungfrauen, alle 10 haben Lampen, alle 10 haben auch Öl, früher oder später. Also was ist eigentlich der Unterschied? Was ist der Punkt, den Jesus hier machen will in diesem Gleichnis der 10 Jungfrauen? Mein Eindruck ist, der entscheidende Punkt in diesem Gleichnis, 5 hatten das Öl rechtzeitig eingekauft. Die anderen 5 holten es und es war zu spät für diese Vorbereitung. Das heißt, das Gleichnis, glaube ich, gibt uns die Botschaft, Vorbereitung muss immer jetzt geschehen. Es ist gefährlich, Vorbereitung aufzuschieben. Dann kann es zu spät sein. Vorbereitung jetzt. Und ich glaube, wenn wir sehen, Zeichen erfüllen sich, dann sollte ich mich vorbereiten. Dann solltest du dich vorbereiten. Solltest das, was Gott uns sagt, kennen. Solltest wissen, warum du manches glaubst und manches eben nicht glaubst. Persönliche Erfahrungen mit Gott zu machen. Mein geschätzter Dogmatikprofessor sprach immer von der sogenannten Stetsbereitschaft. Und seine Erklärung, das muss ich ablesen, das ist wirklich ein durchdachter Satz, war: aus der Spannung, aus Unmittelbarkeit und Distanz ergibt sich Stetsbereitschaft und Geduld. Ah, das lese ich nochmal. Aus der Spannung, aus Unmittelbarkeit und Distanz ergibt sich Stetsbereitschaft und Geduld. Und ich glaube, genau in dieser Spannung leben wir. Lebten gläubige Menschen schon immer. Dass Jesus bald wiederkommt, war ihr Glaube. Das glaubt der treue Knecht. Er glaubt, sein Herr kommt bald, am Ende von Matthäus 24. Aber wie bald, das wissen wir nicht. Und das Gleichnis der 10 Jungfrauen macht deutlich: aufpassen. Nicht glauben, er kommt schon zu bald und es dauert dann doch noch länger. Also das ist diese Spannung. Unmittelbarkeit und Distanz, das weiß nur Gott. Und er hat es uns vorenthalten und er hat einen guten Grund dafür. Lassen wir aufpassen, dass diese Spannung in unserem Glauben auch aufrecht erhalten wird. Aber was sollte noch hinein in unseren Fluchtrucksack, außer dieser Stetsbereitschaft? Ich möchte ein zweites Zitat aus diesem Buch von Alexander Solzhenitsyn lesen, Archipel Gulag. Er sagt auf Seite 75, Zitat: die politischen Organe setzten alles daran, dass ihm, also dem Gefangenen, die Gegenwart ungewiss erscheint. Dazu gehörte, ihn im Glauben zu wiegen, dass seine Freunde und Verwandte längst verhaftet, die Beweisstücke längst gefunden sind. Die Gegenwart als ungewiss, das war Strategie in diesen Verhören und in diesen furchtbaren Lagern, wo Hunderttausende ihren Tod gefunden haben. Nun, wenn ich an unsere Gegenwart denke, ist das nicht das Thema der ungewissen Gegenwart? Was wird sein? Es ist nicht mehr berechenbar. Ich kann vieles nicht beantworten, nicht mehr voraussehen. Es ist so unsicher geworden. Die Seele ist in Not und das belastet. Das bringt einen durcheinander. Da sucht man doch nach Halt, nach Antworten, nach Wegweisern. Und ich glaube, die Antwort finden wir in Gottes Liebesbrief an uns. Jesus spricht, dass diese Dinge sich so entwickeln. Wer die Bibel kennt, ist eigentlich nicht überrascht, was gerade passiert. Und ich glaube, er versucht so im Sinne Jesu auch dieses Leben zu leben, das auf der einen Seite ein Leben der Verantwortung ist. Ja, Jesus sagt zum Beispiel, wer einen Turm bauen will, der muss vorher die Kosten überschlagen. Also nicht einfach drauf losbauen. Ich glaube, gerade gläubige Menschen haben eine Verantwortung für ihr Leben, für ihre Lieben, für diesen Planeten, für die Gesellschaft. Verantwortlich leben. Und Jesus sagt aber auch auf der anderen Seite, und ich denke nochmal an die Bergpredigt, ein wichtiges Wort, wo er ganz deutlich macht, sorgt nicht um euer Leben, was ihr anziehen, was ihr essen sollt. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott nährt sie doch. Ja, was ist das? Wie geht das zusammen? Auf der einen Seite Verantwortung planen und auf der anderen Seite nicht zersorgen. Und seine Antwort ist, denn Gott ist da. Ihr glaubt doch an euren Vater, der für euch sorgen will. Und mein Eindruck ist, das ist ein gewisses Spannungsfeld. Aber Jesus unterstreicht dabei, als Nachfolger Jesu haben wir allen Grund, nicht durch Sorge gesteuert zu leben, keine Grundhaltung der Sorge einzunehmen, uns nicht zu zersorgen, sondern voller Vertrauen voranzugehen, Schritt für Schritt mit ihm und dabei das einzusetzen, was er uns an Talenten gegeben hat. Mir scheint, das ist eine wichtige Hilfe, denn nicht zufällig ist das das zweite Gleichnis, was Jesus in Matthäus 25 erzählt. Das Gleichnis der anvertrauten Talente, wo jeder unterschiedlich viel Talente bekommt. Aber selbst wenn du nur eines hast, folgt nicht diesem Beispiel des Mannes, der ein Loch gräbt und es verstaut dort und zumacht und sagt, ich fürchtete mich, dass du ein harter Herr bist. Wer Jesus nachfolgt, der darf wissen, dass sein Herr ein guter Vater ist. Kein Sklaventreiber, sondern Gott, der uns liebt. Der alles für uns gegeben hat, sein Bestes. Und wenn er uns Gaben und Fähigkeiten, Talente anvertraut hat, dann ruft er uns zu, bring sie ein, nicht um dein eigenes Ego aufzupolieren, sondern um Gottes Reich zu bauen, um seine Liebe weiterzugeben, nicht nur um dich selbst zu kreisen, sondern aktiv zu werden, mit anderen Gläubigen zusammen, in der Gemeinde Jesu. Mein Eindruck ist, das ist beste Möglichkeit der Vorbereitung auf die Wiederkunft. Das hilft, nicht zu verzagen in der Gegenwart, sondern auf ihn zu vertrauen und mit ihm Erfahrungen zu machen. Das ist ein großer Reichtum, wenn man Gott in seinem Leben erfahren kann. Gott vertrauen, gerade durch den Einsatz meiner Talente. Und ich erinnere mich an die ersten Momente, wo ich solche Aufnahmen gemacht habe und meine Knie geschlottert haben und ich auch heute noch nervös bin und es eine Anspannung ist, aber es lohnt sich immer, das, was Gott uns gegeben hat, einzusetzen für andere Menschen. Und ihn dabei zu erleben, Gott vertrauen. Und ich möchte an dieser Stelle noch ein letztes Zitat aus diesem Buch Archipel Gulag vorlesen. Auf Seite 75 schreibt Solzhenitsyn auch, die politischen Organe setzten alles daran, dass dem Gefangenen die Zukunft düster erscheint. Also die Perspektive der Zukunft dunkel, düster, keine Perspektive letztlich. Das war nicht zufällig, das war auch Programm in diesen Verhören, in diesem Gulag, in diesem Straflager. Den Menschen die Perspektive der Zukunft zu verdunkeln, sie ihnen ganz wegzunehmen. Ganz anders die Bibel. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament sehen wir, der Blick geht immer wieder von der Gegenwart auch in die Zukunft, weil die Zukunft Gottes Zukunft ist. Und weil wir wissen, dass er kommt, dass er alles in der Hand hat, gibt uns das Kraft für die Gegenwart. Diese Perspektive der Zukunft ist ganz entscheidend und gibt uns Hoffnung. Denn das ist etwas, was die Bibel ganz klar macht. Die Welt wird nicht untergehen durch den Atomkrieg oder durch die Umweltzerstörung, dass Leben nicht mehr möglich ist, sondern dass Gott uns heimholt, dass Gott alles neu macht. Das ist Hoffnung ohne Illusion. Und diese Perspektive scheint mir ist so wichtig. Ja, die Bibel ist auch hier ein ehrliches Buch. Sie schreibt davon, dass nicht alles leichter wird, kurz bevor Jesus kommt. Sie spricht sogar von einer trübseligen Zeit. Sie spricht, wie ich anfangs schon gesagt habe, davon, dass man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann. Dass es Gesetze geben wird, die den Glauben einschränken, wo die Entscheidung da ist, gehorche ich Gott oder den Menschen. Aber sie sagt doch vor allen Dingen, dass der, der mit Gott lebt, der, der zu Gott gehört, sich nicht zersorgen muss, denn er wird für ihn sorgen. Sind es nicht die Geschichten, die uns da helfen, wie ein Paulus und ein Silas, die im Gefängnis sind? Aber selbst dort fangen sie an zu singen. Kann es sein, dass es besser ist, im Gefängnis zu sein und mit Gott zu sein, mit seinem Segen zu sein, als irgendwo vielleicht für eine kurze Zeit ganz unbeschwert? Darauf dürfen wir vertrauen. Gott hat die Zukunft in seiner Hand, niemand sonst. Und wenn wir nicht vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat, dann können wir, glaube ich, vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Für mich gibt es kein stärkeres, kein deutlicheres Wort wie das, was Jesus selbst sagt. Und ich gehe nochmal zurück in seine Endzeitrede in Lukas Kapitel 21. Da sind wir ja gestartet ganz am Anfang. Und da heißt es in Lukas 21, Vers 28, einer meiner Lieblingstexte. Jesus sagt hier, Jesus, wenn aber dies anfängt zu geschehen, also wenn diese Zeichen, von denen er gesprochen hat, Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, Verfolgung, wenn das immer stärker wird, wie sollen wir reagieren? Dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist die Perspektive, die Jesus uns vorgibt. Und er drückt es aus sozusagen in einer Körperhaltung, nicht gebeugt und gebückt, verkrampft, sondern erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja, natürlich ist das nicht immer leicht. Aber wir wollen auftanken, wir wollen uns immer wieder danach ausrichten, was er sagt. Und dazu gibt es viele, viele Gründe. Es ist schon einige Jahre her. Es war im Jahr 1993. Ich hatte mein Studium gerade beendet und war ein Jahr schon im Dienst gewesen als Gemeindepastor in Karlsruhe. Und ich hatte das Vorrecht, mit einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen aus Australien in Königsberg, Kaliningrad, im ehemaligen Ostpreußen für einige Wochen zu arbeiten. Und ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Die Qualität ist jetzt nicht so gut, aber ich hoffe, man kann erkennen, das Jahr 1993 im Herbst, da sah manches dort ganz anders aus. Es war schwierig. Es waren arme Verhältnisse. In die meisten Geschäfte, in die man ging, dort waren leere Regale. Und zwar nicht nur in dem Bereich, wo Klopapier oder Nudeln verkauft wurden, sondern alle Regale waren fast leer. Das Einzige, was es gab, Äpfel. Und ich kann nur sagen, in diesen Wochen, wo wir da waren, haben wir eine reinste Äpfelkur gemacht. Wir waren in einem Haus alle zusammen untergebracht und die Schwester, die Glaubensschwester, die dort für uns kochte, die kochte uns Äpfel von morgens bis abends. Wenn man ins Badezimmer ging, vielleicht kann das Waschbecken ein Stück weit erahnen, welche Farbe das Wasser hatte, wenn man sich morgens die Zähne putzte. Ganz andere Verhältnisse wie die, in denen wir leben. Aber als wir einluden, über die Bibel zu mehr zu erfahren für Erwachsene, für Kinder. Und wir haben den Dom Kultur, das große Kulturtheater in Kaliningrad, gemietet. Da sind Hunderte gekommen, Hunderte Erwachsene, Hunderte von Kindern jeden Abend. Man wurde eingeladen an die lokale Radiostation, in Schulen, in Krankenhäuser. Menschen, die keine Grundlage mehr hatten in ihrem Leben, die die Gegenwart und die Zukunft nur noch als Bruch, als Chaos sahen, suchten nach etwas. Und viele haben im Evangelium Antworten gefunden. Es war eine ganz besondere Zeit. Und am Ende dieser Zeit, dieser 6 Wochen, waren dann einige Menschen auch, wir sehen sie hier im örtlichen Schwimmbad, das wir gemietet haben, die so wie Jesus als Erwachsene sich bekennen wollten zu ihm durch die Taufe, durch Untertauchen im Wasser. Und das folgende Foto ist für mich persönlich eines der wertvollsten in meinem Leben. Und ich durfte Zeuge von diesem Moment sein. Wir sehen hier zwei Menschen im Wasser. Der eine mit der Krawatte ist der Kollege, der Pastor, der Prediger des Evangeliums, der kurz davor ist, diesen anderen Mann zu taufen. Dieser Täufling war der Ehemann der Schwester, die für uns gekocht hat. Er war ungläubig. Er war schon in Pension und ich hatte ein bisschen mit ihm gesprochen, so wie das möglich war, mit Übersetzer. Und er war Soldat und da hatte ich einige Verbindungspunkte. War ich ja auch 3 Jahre, aber er war viele Jahre. Und er hat es bis zum Oberst gebracht. Und die letzten Jahre war er Kommandant eines solchen Lagers, eines Straflagers, Gulag. Und einer seiner hunderte von Insassen war dieser Bruder. Und sie trafen 1993 in Königsberg zufällig wieder zusammen. Und in diesem Moment sehen wir sie, wie sie zusammen im Wasser stehen. Der ehemalige Gefangene mit seinem ehemaligen Peiniger. Das Evangelium ist mächtiger als Kommunismus, als irgendwelche Geheimbünde, als irgendeine andere Macht auf dieser Welt. Und wenn ich dieses Bild sehe, ist es für mich immer ein großer Moment der Ermutigung. Nun, die Frage heute war, hast du deinen Fluchtrucksack schon gepackt? Naja, und wenn wir so unseren Fluchtrucksack aufziehen würden, dann wäre ja schon die Frage, was ist denn drin in meinem Fluchtrucksack? Vielleicht eine Hängematte oder ein Schlafsack, ein Benzinkocher, ich weiß nicht genau. Aber nachdem wir ein Stück angeschaut haben, was Jesus uns sagt, scheint mir, wir sollten folgende 3 Dinge unbedingt in unserem Fluchtrucksack eingepackt haben. Nämlich die Stetsbereitschaft. Es ist so entscheidend, sich vorzubereiten auf diesen Moment. Und da hilft uns Jesus durch sein Wort, durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ihm vertrauen, dass wir Gott vertrauen. Und auch hier erzählt Jesus, glaube ich, nicht zufällig dieses Gleichnis von den Talenten. Wir sollen das, was er uns gibt, nicht für uns behalten, sondern es einsetzen, um anderen zu dienen und um Erfahrung mit ihm zu machen. Und als 3. scheint mir, ist es so wichtig, wir dürfen wissen, wir gehören zum Sieger. Jesus hat gesiegt. Das Evangelium ist die entscheidende Botschaft, die selbst einen Oberst das Herz erweichen lassen können und er sich öffnet für seinen Herrn und Heiland, Jesus Christus. Fluchtrucksack schon gepackt? Gebe Gott, dass wir immer mehr uns vorbereiten, um bereit zu sein, dass wir ihm immer mehr vertrauen und dass wir nie vergessen, wenn wir zu ihm gehören, dann gehören wir zum Sieger. Denn er hat den Sieg am Kreuz schon längst vollbracht. Und ich möchte schließen mit einem Wort, das das für mich so bündelt und nochmal ganz besonders zusammenfasst. Und zwar ist das im Römerbrief, Kapitel 15, der Vers 13, wo es heißt, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünscht sich Gott für uns. Gebe, dass es immer mehr Realität wird. Gebe er es. Amen. Auch an dieser Stelle lade ich dazu ein, dass wir stille werden und im Gebet vor ihn treten. Herr, unser guter Vater, wir sind so beschenkt durch dein Wort, dein Liebesbrief, der uns immer wieder hineinführt und hineinspricht in unser Leben, auch in unseres in der gegenwärtigen Situation, wo manche Fragen da sind, wo sicherlich auch Angst da ist. Herr, hilf, dass in unserem Fluchtrucksack doch das Bewusstsein da ist, dass wir eine Verantwortung haben, nicht nur einfach weiterzuleben, sondern nachzudenken, immer wieder innezuhalten um vorbereitet zu sein auf deinen großen Tag. Du sprichst von Zeichen, die Wegzeichen sind und uns zeigen, dass deine Wiederkunft nahe ist. Herr, hab Dank, dass wir dich immer wieder erleben dürfen, gerade wenn wir unsere Talente für andere auch einsetzen und dass wir damit immer mehr Vertrauen in dir finden. Hilf, dass unser Vertrauen groß ist, dass das die Grundlage unserer Entscheidungen ist. Und Vater, hab so sehr Dank, dass du deinen Sohn gegeben hast, der gesiegt hat für uns. Eigentlich müssten wir sterben. Er ist für uns gestorben und hat den Sieg nach Hause getragen und möchte ihn mit uns teilen. Wenn wir zu ihm gehören, sind wir Sieger. Hilf, dass uns auch das immer wieder durchdringt in unseren Gedanken und Überlegungen, dass wir voller Zuversicht Schritt für Schritt gehen können, bis du kommst. Bald. Darauf warten wir und für diese Perspektive danken wir dir. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.